Ja, einen herzlichen guten Morgen, liebe Gemeinde. Was für ein spezieller Morgen, öfter mal was Neues. Das erste Mal, dass wir so eine Predigt haben, ich zu Hause, ihr im Saal. Und die erste Predigt, die ich in Hausschuhen halte, das passt aber auch irgendwie zum Thema, nicht? Gastfreundschaft. Ich bin so froh, dass wir diese Technik haben und dass wir das so machen können, dass ich aus der Isolation diese Predigt aufzeichnen kann und euch übermitteln kann auch. Ja, mir geht es soweit, ja, wie eine Grippe halt, mit Fieber und Husten, und da gibt es ein bisschen Wellen, mal ein bisschen mehr, mal weniger. Und jetzt habe ich gerade eine Phase, wo es ein bisschen besser geht und ich das so machen kann. Das ist ja wunderbar. Nun, wenn wir eine Umfrage machen würden, was ist Gottes Auftrag an seine Gemeinde? Wäre da Gastfreundschaft auf deiner Liste? Nun, ich muss euch gestehen, bei mir wäre sie nicht drauf gewesen, mindestens nicht vor dieser Predigt. Nicht, dass es nicht wichtig wäre, aber es gibt doch noch so viel anderes, Wichtigeres. Ich glaube, wenn wir Gastfreundschaft stiefmütterlich behandeln, dann gehen wir an der Bibel vorbei. Habt ihr gewusst, dass Jesus im Lukas-Evangelium fast gleich viel isst, wie er predigt? Uns werden 10 Begebenheiten übermittelt, wo er isst, und 13 Mal, wo er predigt. Interessant ist, dass er das oft auch verbunden hat, Essen und Predigen. Und vielleicht sollten wir das auch mal machen, dass wir seinen Lunch-Gottesdienst einführen, so natürlich liegend, wie er zur Zeit von Jesus das so war. Und so sagt uns die Bibel in Hebräer 13, Vers 2, und das ist auch so ein bisschen unser Predigttext von heute Morgen: Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Aber was meint eigentlich Gastfreundschaft? Im Griechischen steht das Wort Philoxenia, und das heißt den Fremden lieben. Den Fremden lieben, ja, aber dann ist der Gastfreundschaft gar nicht gemeint im Blick auf unsere Freunde und die Geschwister in der Ega. Die sind uns ja nicht fremd. Wir können 2 Antworten geben. Die eine Antwort ist ja, das stimmt. Und es ist wohl den meisten zu wenig bewusst. Die Bibel bezieht Gastfreundschaft besonders auf Menschen, die wir nicht oder nicht gut kennen. Und diesen Aspekt werden wir in 3 Wochen genauer beleuchten. Und die zweite Antwort heißt doch: Gastfreundschaft ist im Wesentlichen auch auf Gläubige untereinander bezogen. Es hat in der Gemeinde durchaus Menschen, die wir nicht so gut oder vielleicht gar nicht kennen. Da gibt es ein großes Potenzial an Personen, wo wir Gastfreundschaft in diesem Sinne auch üben können. Und dann ist es schlichtweg so, dass Jesus uns in seinem Wort dazu auffordert, Gastfreundschaft zu üben an den Gläubigen. Wir lesen das in Römer 12, 13. Nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Wir sollen uns also aktiv um Gastfreundschaft bemühen gegenüber Gläubigen. Also nicht warten, bis uns jemand fragt und dann vielleicht denken, ja, der hat die Kinderstube Meilzug durchfahren, dass der sich selber einlädt bei uns. Nun, es steht nirgends in der Bibel, dass man das nicht tun kann. Es steht aber durchaus, dass wir uns darum bemühen sollen, dass wir Gastfreundschaft schenken sollen. Und Petrus schreibt an die Gläubigen in seinem ersten Brief, er schreibt: Seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Ohne zu murren? Ja, was gibt es denn da zu murren? Nun, vielleicht so im Sinne, ja, immer diese lästigen Pflichten. Ich will meine Ruhe zu Hause. Wer weiß. Nun, ich finde es richtig interessant, dass Gastfreundschaft nicht einfach eine Pflicht ist. Gastfreundschaft umfasst ein großes geistliches Potenzial. Und zwar sowohl für den Gast wie auch für den Gastgeber. Und beide können einen tollen geistlichen Segen bekommen dabei. Eigentlich sehen wir das schon am Predigttext. Denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Unerkannte Engel bei sich am Tisch zu haben, das muss ja ein Segen sein. Die Bibel ist voll von solchen Gastfreundschaftsgeschichten und Segen für alle Beteiligten. Und besonders toll finde ich die Geschichte in 1. Mose 18. Ich möchte da ein paar Verse daraus lesen. Es heißt hier, dann erschien Jahwe Abraham bei den Terebinten von Mamre, als dieser in der Mittagshitze gerade am Eingang seines Zeltes saß. Nun, wir müssen uns das ein bisschen vorstellen, es ist heiß, sein großer Betrieb ruht, Abraham genießt am Eingang seines Zeltes seine wohlverdiente Siesta. Und dann heißt es weiter, Abraham blickte hoch und sah auf einmal drei Männer vor sich stehen bleiben. Sofort sprang er auf und lief ihnen entgegen. Er verneigte sich bis zur Erde und sagte zu dem, der voranging, mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh doch nicht an deinem Diener vorbei. Merken wir etwas. Das heißt, sich um Gastfreundschaft zu bemühen. Also er bettelt ja fast, dass er Gastfreundschaft üben kann. Und weiter, Vers 4. Man wird gleich ein wenig Wasser bringen, damit ihr euch die Füße waschen könnt. Dann macht es euch bequem unter dem Baum. Der Baum war damals so die Klimaanlage. Die Geschichte erzählt, dass Abraham ihnen frisches Fladenbrot backen ließ vom feinsten Mehl. Dann wurde ein schönes, zartes Kalb zubereitet. Und das alles setzte er den Fremden vor mit saurer Milch. Mit saurer und süßer Milch. Und es heißt, währenddem sie aßen, stand er unter dem Baum und er bediente sie. Und Abraham, wir wissen, Abraham, das war ein Herr, der war reich, der hatte ganz viele Diener. Und wer hat sie bedient? Die Diener. Also die hatten wahrscheinlich auch geholfen, aber Abraham war auch dort am Bedienen. Was für ein großer Aufwand für drei wildfremde Männer. Aber Abraham wusste, Gott will Gastfreundschaft und Gott segne Gastfreundschaft für den Gast, aber auch für den Gastgeber. Aber er hätte wohl nicht gedacht, der Abraham, dass dieser Segen für ihn so unmittelbar auftauchen würde. Vers 9. Dann fragten sie ihn, wo ist deine Frau Sarah? Da im Zelt, erwiderte er. Da sagte der Herr, also das ist eben der eine der Leader quasi der Gäste, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Boah, was für eine Ansage. Und spätestens jetzt wusste Abraham, hier sind Gäste mit einem göttlichen Auftrag. Ja, er merkte sogar, Gott ist irgendwo gegenwärtig hier in dieser Begebenheit. Von Sarah heißt es, dass sie lauschte. Und als sie es hörte, was tat sie? Wir kennen diese Geschichte vielleicht. Sie lachte. Und es war vielleicht ein zynisches Lachen, der Ausdruck von Schmerz. Denn Gott hatte ihr Nachkommen versprochen, aber bis zu diesem Tag hatte er sein Versprechen nicht gehalten. Und sie war jetzt so alt, sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Wenn sich jemand Kinder wünscht und keine bekommt, dann ist es auch heute wirklich sehr schwierig und sehr schlimm auch für die betroffenen Personen. Aber damals war es eine Schande. Wenn eine Frau ihrem Mann quasi keine Kinder schenken konnte, war das ganz schlimm, war eine Schande. Und da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht? Sarah erschrickt, ich habe nicht gelacht. Und hier drin ist ganz viel Tiefe. In dieser alltäglichen Gastfreundschaft begegnet Gott der Sarah am Tiefpunkt ihres Lebens. Sarah hat den Glauben an Gottes Zusage für Kinder verloren. Sie hat es aufgegeben. Wahrscheinlich hatte sie auch Mühe mit Gott bekommen, weil sie dachte, er hält seine Zusage nicht. Sie hatte wahrscheinlich richtig Probleme hier auch. Und trotzdem beschenkt Gott sie. Gott hat großes Potenzial in die Gastfreundschaft hineingelegt. Vielleicht geht es dir ähnlich wie Sarah. Vielleicht bist du auch enttäuscht von Gott und dein Glaube hängt nur noch an einem dünnen Faden. Und die Gefahr ist jetzt, dass man sich zurückzieht aus der Gemeinschaft der Gläubigen, Ja, man zieht sich auch zurück als Gast oder auch als Gastgeber, man will das nicht mehr. Und Sarah erlebt aber ihrerseits am Tiefpunkt ihres Lebens Gottes Gegenwart. Und zwar im Rahmen von alltäglicher Gastfreundschaft. Und vielleicht möchte Jesus, dass du ganz ähnlich die Flucht nach vorne antrittst, sogar ausgesprochen, in der Gastfreundschaft. Vielleicht will er dich auch darin dir begegnen und dich segnen. Ein anderes eindrückliches Beispiel von Gastfreundschaft zeigt uns Jesus selber. Jesus war ja normalerweise nicht Gastgeber. Er hatte ja gar kein Heim während seines öffentlichen Dienstes. Aber in Johannes 24 wird er uns als Gastgeber vorgestellt. Er serviert seinen Gästen gebratenen Fisch und Brot. Jesus hat die Fische ausgenommen. Das muss man ja machen, bevor man sie essen kann. Hat sie gewaschen, entschuppt, ein Feuer gemacht. All das ist Teil seiner Gastfreundschaft. Und gleich darauf wird es zu einer herzbewegenden, seelsorglichen Begegnung mit Petrus kommen. So zwischen Jesus und Petrus. Petrus, der ihn ja vor der Kreuzigung dreimal verleugnet hat, dass er ihn kennen würde. Aber zuerst kommt das Essen und dann spricht Jesus die Verleugnung von Petrus an. Und zwar tut er das so feinfühlig, dass die Wahrheit ans Licht kommt und Petrus, sein Gast, dennoch geschützt bleibt. Und das ist ein Segensweg, die Wahrheit in Liebe anzusprechen. Die Wahrheit in Liebe ansprechen. Das ist auch ein biblisches Grundprinzip. Das nennt Paulus uns auch im Epheserbrief. Was heißt, stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten, in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Liebe und Wahrheit. Und das führt dazu, dass unsere Gastfreundschaft in die Tiefe geht. Ohne Tiefgang bleiben wir oberflächlich. Und letztlich passiert nicht viel Wesentliches. Ohne Liebe werden wir andere verletzen. Jemand sagte mal, kommt beides zusammen, Liebe und Wahrheit, dann ist es, wie wenn wir einander einen warmen Mantel hinhalten, in den wir schlüpfen können. Also nur Liebe ist zu wenig. Nur Wahrheit ist auch nicht gut. Beides zusammen, das ist das Entscheidende. Gastfreundschaft ist ein Segen, weil sie im Kern Begegnung ist. Begegnung zwischen Menschen, aber auch gegenüber Gott, der uns in anderen Menschen begegnen will. Es ist sicher gut, wenn man versucht, mit seinen Gästen auch etwas in die Tiefe zu gehen, nicht nur an der Oberfläche zu bleiben. Das kann zwar nicht sein, so an der Oberfläche, aber es hat wenig prägende Momente. Aber wie kannst du den Sprung schaffen, von der angenehmen, netten Oberflächlichkeit in die Tiefe? Welche Fragen kannst du stellen? Welche Themen ansprechen? Ich denke, das ist mega wichtig, dass man sich vor einem Besuch hier mal ein bisschen Gedanken macht. Ich meine, nur schon die Frage, wie bist du eigentlich zum Glauben an Jesus gekommen? Das gibt gerade sofort Tiefe. Und wenn man sich das gegenseitig erzählt, das ist wunderbar, wenn man überhaupt schon diesen Schritt gemacht hat. Nun gibt es heutzutage aber auch etwas, das hindert uns, Gastfreundschaft auszuüben. Und ich meine, das ist die Sicht, wenn wir jemanden einladen, dann muss unsere Wohnung aussehen wie ein Muster aus dem Magazin Schöner Wohnen. Es muss alles blitzblank geputzt sein und sauber und das Essen muss mindestens 5 Gänge haben auf einem Top-Level. Einfach mal ein Spaghetti-Plausch. Nein, das geht doch nicht. Ist das nicht oft das Bild eines Gastgebers für uns? Und dafür haben wir weder die Zeit noch die Kraft und eventuell auch gar nicht das Geld. Diese Vorstellung von Gastfreundschaft beherrscht uns oftmals und verhindert, dass wir mehr Gastfreundschaft leben und Menschen weniger einladen. Und das ist so schade. Es ist so schade, wenn diese falsche Idealvorstellung uns daran hindert, diesen kostbaren Bereich auszuleben. Die Frage ist jetzt, wie können wir damit umgehen? Ich glaube, wir müssen den Mut haben, Gastfreundschaft so zu leben, wie es unseren Möglichkeiten und unserem Umfeld entspricht, in jedem Bereich. Ich zum Beispiel, ich habe gerne Gemeinschaft, auch gerne Gäste, aber das macht mich grundsätzlich sehr müde. Also ich bin ziemlich flach, je nachdem, wie lange das gedauert hat, auch diese Gastfreundschaft. Und darum versuchen wir, dass ein Besuch dann auch mal wieder zu Ende geht, bevor ich wirklich völlig flach bin. Zum Beispiel bei Arion ist es anders, die tankt auf in der Gastfreundschaft, bei mir eben nicht. Und da muss man sich halt anpassen, dass man nicht sagt, hey, ich habe keine Kraft für Besuche, das geht immer so lange und dann bin ich so flach. Das ist doch viel besser, dann sagt man, okay, dann machen wir die Besuche ein bisschen weniger lang, dafür machen wir sie. Wo solltest du dein Bild vom Gastgeber sein anpassen, sodass es für dich machbar ist? Lass dich herausfordern von dem Thema, aber lass dich nicht tyrannisieren von einer falschen Idealvorstellung, wie das auszusehen hat, und dich dann in die Untätigkeit hineindrücken lassen. Finde dein passendes Setting, wo es für dich stimmt, für deine aktuelle Situation. Vielleicht mit kleinen Kindern, vielleicht mit wenig Geld oder mit einem Alleinsein oder auch indem, dass du vielleicht deine Familienverhältnisse hast, wo du niemanden einladen kannst, warum auch immer. Dann könntest du sagen, hey, dann komm, ich lade die Leute zum Kaffee ein, auswärts. Muss ja nicht gerade am Mittagessen sein. Wie kannst du Gastfreundschaft leben, deinem aktuellen Umfeld entsprechend? Es gibt auch die Möglichkeit, in den Gottesdienst zu kommen mit der Absicht, heute lade ich jemanden spontan zum Essen ein. Mal schauen, wen mir der Heilige Geist aufzeigt. Das ist spannend, nicht? Also das ist spannend. Gleichzeitig nimmt das ja auch die Erwartungshaltung des Gastes, weil es spontan ist. Was probierst du als nächstes aus? In der Gastfreundschaft liegt ein gewaltiger Segen für die Gemeinde. Es gibt ein Buch, das heißt Gemeinde als Herberge. Also ich habe es nicht gelesen, aber ich habe mir sagen lassen, das drückt die Berufung der Gemeinde in dieser Welt sehr schön aus. Als Gemeinde sind wir nämlich eine Gemeinschaft von Gästen in dieser Welt, die sich der Gastfreundschaft widmen. Wir sind Gäste. Wir sind nur auf der Durchreise in dieser Welt. Unsere eigentliche Heimat ist nicht hier, die ist im Himmel. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir gastfreundlich sind. Ein ganz wichtiger Satz finde ich, eine Gemeinde ist nur so stark wie ihre Beziehungen. Sind starke Beziehungen da, kann eine Gemeinde auch mal einen Sturm aushalten, ohne dass sie einbricht. In den meisten Fällen wählen Gläubige, das ist so eine Umfrage ist ein bisschen übertrieben, aber eine Beobachtung, Menschen wählen eine neue Gemeinde oft aus, weil sie von den Predigten angesprochen werden. Aber in schwierigen Zeiten bleiben Menschen nicht in der Gemeinde wegen den Predigten, sondern, warum? Wegen den guten Beziehungen, wenn die dann da sind. Vielleicht ist es dir langsam nicht mehr so wohl. Du bekommst Schweißausbrüche. Und denkst, wow, ich muss es ja tatsächlich auch tun, Gastfreundschaft leben. Aber es ist auch so, es gibt auch die Gastfreundschaft als Gemeinde als Ganzes. Gastfreundschaft beginnt innerhalb der Mauern der Gemeinde. Und wie das? Indem ich jene wahrnehme, die ich nicht kenne oder nicht gut kenne. Die vielleicht das erste Mal hier sind oder die einfach auch alleine hier sind. In der Gemeinde besteht die große Gefahr, dass wir am Sonntagmorgen hierher kommen und dann eine gute Zeit haben mit unseren Freunden, aber jene, die neu sind oder alleine sind oder einfach Besucher sind, interessieren uns nicht so sehr. Und die Frage ist, ist das die Gastfreundschaft, die Jesus von uns will? Leben wir die DNA der Gemeinde auf diese Weise? Nein, machen wir nicht. Und dieses Prinzip kann man übrigens auch anwenden auf die Kleingruppen. Die Erfahrung aus verschiedenen Gemeinden zeigt, dass Kleingruppen, die sagen, wir wollen keine neuen mehr, wir sind schon genug oder wir haben jetzt so eine schöne Nähe, die wollen wir nicht verlieren durch neue. Solche Kleingruppen verpassen einiges an Gottes Segen. Und mit der Zeit läuft sich das irgendwie auch ein bisschen tot. Wenn man bereit wäre, sich auf neue einzulassen, und sich dann wieder zu teilen, wenn die Gruppe zu groß wird, dann würde man Gott viel mehr in Aktion erleben. Als Gemeinde sind wir kein exklusiver Club von Leuten, die sich jetzt alle voll mögen und wir sind alle Freunde. Wir sind bereit, unseren Kreis für Neue und Fremde zu öffnen. Das ist Jesus ein Herzensanliegen. Da bin ich voll überzeugt. Und ich glaube, eine Gemeinde, die das nicht pflegt, die macht Jesus traurig. Ich war mal in den Ferien in einem Gottesdienst. Die Gemeinde war einiges größer als unsere. Und ich bin während dem ganzen Morgen nicht ein einziges Mal angesprochen worden. Weder beim Kommen noch nach dem Gottesdienst. Und es war ein großes Foyer. Nach dem Gottesdienst standen ganz viele Leute herum. Ich auch war da und habe zugeschaut. Alle wunderbar unterhalten haben. Kein Mensch hat mich beachtet. Kommt man sich schon ein bisschen komisch vor. Und die Chance, dass man wiederkommt, ist klein. Die Chance, dass man darin Gottes Liebe sieht, ist noch kleiner. Und wisst ihr, was das ist? Das ist eine Katastrophe. Denn Jesus liebt die Menschen und er möchte, dass sie seine Liebe wahrnehmen. Natürlich kann es mal passieren, dass wir in Gesprächen mit einem Freund stecken bleiben und dass wir Gäste dann nicht wahrnehmen. Aber das sollte nicht die Regel sein. Und natürlich sind einige extrovertierter, denen fällt es leichter, auf Unbekannte zuzugehen als anderen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn wir zur EGA gehören und am Sonntagmorgen im Gottesdienst sind, dann sind wir Gastgeber. Also jetzt, heute Morgen, dann bist du ein Gastgeber. Und einem Gastgeber ist wichtig, dass seine Gäste wahrgenommen werden und sich gut fühlen. Und das kann, jeder kann eine unbekannte Person begrüßen mit einem Lächeln, sagen, hoi, ich bin der Thomas. Kann es sein, dass ich dich das erste Mal sehe heute Morgen? Man könnte auch noch fragen, ja, wohnst du in der Nähe? Vielleicht entsteht ein kleines Gespräch, vielleicht auch nicht. Das ist gar nicht so relevant, aber die Person wurde ganz nett begrüßt. Und ich muss euch sagen, das kann jeder, auch Leute, die nicht so extrovertiert sind, so sich vorstellen, ein, zwei Fragen stellen, das kann doch jeder, finde ich. Es gibt also die spontane Gastfreundschaft am Sonntagmorgen, die ist enorm wichtig. Und das dürfen wir alle persönlich nehmen und mithelfen. Aber du kannst es auch fördern, indem du mitmachst im Begrüßungsteam zum Beispiel oder im Coffeeshop. Das ist eine tolle Sache. Es wäre genial, wenn auch das neue Bistro so ein Ort der Gastfreundschaft werden würde. Ich habe schon gehört, dass einige dran sind, sich Gedanken darüber zu machen. Und wir werden ja auch im April dann einen Abend haben, wo alle dabei sein können, wo wir so Ideen austauschen über das neue Bistro. Genau, das kommt dann noch. Wäre wunderbar, wenn wir hier auch noch so ein bisschen etwas hinein investieren könnten. Und hier könnten auch in diesem Bistro auch die Kleingruppen zum Beispiel zusammen kochen, essen, Teams können zusammen kochen, essen und so weiter, Gemeinschaft pflegen. Unsere Gemeinschaft ist letztlich ein Abbild der Liebe von Jesus. Wie wir schon gesehen haben, sind wir alle nur auf der Durchreise in dieser Welt. Wir werden diesen Ort alle verlassen müssen, wenn wir sterben. Und Gott liebt uns so sehr, dass er bereit war, uns durch seinen Sohn Jesus eine ewige Heimat zu schaffen. Und die Bibel sagt einen wunderbaren Vers. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die Liebe Gottes soll uns motivieren, Gastfreundschaft zu üben, ja, nach Möglichkeiten Ausschau zu halten. Die Liebe soll uns aber auch dazu führen, dass wir überhaupt an Jesus glauben. Diese Liebe will, dass wir an ihn glauben. Ich weiß nicht, wie du zu Jesus stehst, aber die Bibel sagt, sie verspricht dir, wenn du an Jesus Christus glaubst, als Gottes Sohn, der für dich gestorben ist, um dir einen Platz im Himmel zu gewähren, dann wird das für dich Realität, wenn du an ihn glaubst. Und Glaube heißt, es ist eine bewusste Entscheidung auch. Ich nehme Jesus an. Ich will seine Sündenvergebung. Und dann wird das Realität. Und Jesus will dein Gastgeber sein. Und darin ist er unübertrefflich. Wir beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass du uns so fest lieb hast und dass die Gastfreundschaft so wichtig ist. Und Herr, du siehst auch, was uns umzieht in unserem Alltag, in unserem Leben. Und wir finden Gastfreundschaft vielleicht gar nicht so relevant. Und doch siehst du das anders. Vor allem, wenn es auch in die Tiefe geht und nicht nur an der Oberfläche bleibt. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns jetzt einfach auch Mut machst und ansprichst, welchen Schritt wir sollen machen, gerade punkto der Gastfreundschaft. Danke vielmals, dass du mit uns unterwegs bist. Amen. Meine Lieben, ich möchte euch jetzt einen Moment geben, wo ihr euch Gedanken machen könnt, was ist dein nächster Schritt? Was nimmst du mit von heute? Wo willst du die Gastfreundschaft auch vertiefen oder einfach fördern? Moment der Stille. Das Technikteam spielt uns ein bisschen Musik ein in dieser Zeit. Einfach ein Moment, wo jeder für sich ein paar Gedanken sammeln kann. Ja, ich freue mich, dass wir auch das Abendmahl feiern dürfen. Und das Abendmahl steht ja auch für die Gastfreundschaft von Jesus zu uns. Im Psalmen heißt es, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Jesus lädt uns heute auch ein, zu seinem Tisch zu kommen. Und das ist eine besondere Gastfreundschaft, denn hier geht es um mehr als nur um Brot und Kelch. Damit will Jesus uns immer wieder neu einprägen, dass er uns Vergebung unserer Schuld und ein neues ewiges Leben schenken will. Das Brot beim Abendmahl steht ja für den Leib von Jesus, den er für uns hingegeben hat am Kreuz, dass wir leben können, dass unsere Schuld vergeben ist. Und der Kelch steht für das Blut von Jesus und das wiederum für das neue Leben, für das ewige Leben, das er uns geben will. Wenn wir das Abendmahl nehmen, dann dürfen wir uns freuen daran, was er uns geschenkt hat. Und das heißt aber auch, dass unser Gastsein auf dieser Erde ein Ende haben wird. Und dass wir uns auf die Heimat freuen im Himmel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht ist dein Heim, deine Wohnung, deine Familie und du denkst, hey, das ist eigentlich wirklich schön. Also ich möchte gar nichts anderes. Und wenn du das jetzt aber nimmst, dieses Gefühl und auf den Himmel übertragen möchtest, dann kannst du dieses Gefühl einfach noch um ein unzählige Male vertiefen und verstärken. So schön wird es im Himmel sein. Also das wird Heimat sein. Es wird nicht fremd sein dort. Das Abendmahl ist für die gedacht, die Jesus bewusst angenommen haben. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann nimm doch das Abendmahl bitte nicht. Das ist wichtig, dass man da nicht etwas an der Bibel vorbeigeht. Das ist für die gedacht, die Jesus angenommen haben. Aber noch besser wäre natürlich, dass du heute Morgen zu Jesus Ja sagst. Dass du ihn annimmst und sagst, ja, ich will mit dir leben. Das wäre wunderschön. Wenn wir das Abendmahl nehmen, dann sagen wir damit auch, ich bin jetzt in diesem Moment gerade rein. Und zwar, weil ich Jesus alle meine Schuld bekannt habe. Und so machen wir jetzt nochmals einen kurzen Moment der Stille, wo du noch etwas ausräumen kannst, wenn gerade noch etwas Aktuelles ist. Ein Moment der Stille, wie er es für sich auch vor Jesus beten kann.